Der Wechsel von Wetter und Jahreszeiten, sagte Humboldt, mache die eigentliche Schönheit dieser Breiten aus. Der Vielfältigkeit der tropischen Flora stehe in Europa das jährliche Schauspiel einer wiedererwachenden Schöpfung gegenüber. Von wem wohl? Rief Eugen. Wer habe denn einen Gehilfen für die Vermessung gebraucht? Ein grandioser Gehilfe. Meilen um Meilen habe er zweimal messen müssen wegen all der Fehler. Fehler in der fünften Nachkommastelle, die hätten keinerlei Auswirkungen. Die seien völlig gleichgültig. Einen Moment, sagte Humboldt, Messfehler seien nie gleichgültig. Und der zerbrochene Heliotrop? Fragte Gauss. Der sei dann auch egal. Messen sei eine hohe Kunst, sagte Humboldt. Eine Verantwortung, die man nicht leicht nehmen dürfe. Eigentlich sogar zwei Heliotropen, sagte Gauss. Den anderen habe zwar er fallen gelassen, aber nur, weil ein Tölpel ihn auf den falschen Waldweg geführt habe. Eugen sprang auf, griff nach seinem Knotenstock und der roten Mütze und lief hinaus. Die Wohnungstür knallte hinter ihm ins Schloss. »Das habe man davon«, sagte Gauss. »Dankbarkeit sei zu einem Fremdwort geworden.« »Natürlich sei es nicht einfach mit jungen Menschen«, sagte Humboldt. »Aber man dürfe auch nicht so streng sein. Manchmal helfe etwas Ermutigung mehr als jeder Vorwurf. Wo nichts sei, könne nichts werden.« Und was den Magnetismus betreffe, so sei die Frage falsch gestellt. Es gehe nicht darum, wie viele Magneten es im Erdinneren gebe. So oder so erhalte man zwei Pole und ein Feld, das man durch die Stärke der Magnetkraft und den Inklinationswinkel der Nadel beschreiben könne. Er habe immer eine Inklinationsnadel mitgeführt, sagte Humboldt. So habe er mehr als 10.000 Ergebnisse gesammelt. Herr im Himmel, sagte Gauss. Schleppen reiche nicht, man müsse auch denken. Die horizontale Komponente der Magnetkraft lasse sich als Funktion der geografischen Breite und Länge darstellen. Die vertikale Komponente entwickle man am besten in einer Potenzreihe nach dem reziproken Erdradius. Einfache Kugelfunktionen. Er lachte leise. Kugelfunktionen. Humboldt lächelte. Er hatte kein Wort verstanden. Er sei aus der Übung, sagte Gauss. Mit 20 habe er keinen Tag für solche Kindereien gebraucht. Heute müsse er sich eine Woche ausbitten. Er tippte sich an die Stirn. Das hier spiele nicht mehr mit wie früher. Er wünschte, er hätte damals Curare getrunken. Das Menschenhirn sterbe jeden Tag ein wenig ab.
Man könne so viel Curare trinken, wie man wolle, sagte Humboldt. Man müsse es in den Blutstrom träufeln, damit es töte.
Gauss starrte ihn an. »Sicher?« »Natürlich sei er sicher«, sagte Humboldt indigniert. »Er habe das Zeug praktisch entdeckt.«
Gauss schwieg einen Moment.
»Was«, fragte er dann, »sei denn nun wirklich mit diesem Bonplan passiert?«
»Es werde Zeit.« Humboldt stand auf. Die Versammlung warte nicht. Nach seiner Eröffnungsansprache gebe es einen kleinen Empfang für den Ehrengast. »Hausarrest.«
»Wie bitte?«
»Bonpland stehe in Paraguay unter Hausarrest. Nach der Rückkehr habe er sich in Paris nicht mehr zurechtgefunden. Ruhm, Alkohol, Frauen. Sein Leben habe Klarheit und Richtung verloren, die einzige Sache, die einem nie passieren dürfe. Eine Zeit lang sei er Vorstand der kaiserlichen Ziergärten gewesen und ein wunderbarer Orchideenzüchter. Nach Napoleons Sturz sei er wieder über den Ozean. Drüben habe er einen Gutshof und Familie, aber in einem der Bürgerkriege habe er sich den falschen Leuten angeschlossen, oder eben den richtigen, auf jeden Fall den Verlierern. Ein verrückter Diktator namens Francia, ein Doktor auch noch, habe ihn auf seinem Hof festgesetzt und halte ihn unter ständiger Todesdrohung. Nicht einmal Simon Bolivar habe etwas für Bonpland ausrichten können.
»Schrecklich«, sagte Gauss. »Aber wer sei der Kerl eigentlich? Er habe nie von ihm gehört.«